Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 25. Ja-Sager von Josef Saller und Lena Steg aus Stern Nummer 27 vom 27.06.2019. Gelesen von Anke Stopper. Von wegen Auslaufmodell. Die Deutschen glauben an die lebenslange Liebe. Sie heiraten gern und aufwendig. Aber was kommt nach dem Fest? 27 Paare erzählen, wie sie leben und lieben, woran sie gescheitert sind oder was sie gerettet hat. Ja, kaum ein Wort wurde zuletzt stärker verneint. Das Ende der Zweierbeziehung im Allgemeinen und der Ehe im Speziellen stehe kurz bevor, da waren sich viele einig. Der Grund? Die beständigkeitsphobischen Sprosse der Generation Y oder der Millennials, die zwischen 1980 und dem Ende der 90er Jahre geboren sind, hätten an Verbindlichkeit kein Interesse, weil sie zu sehr mit der Selbstoptimierung beschäftigt seien. Nur stimmt das gar nicht. Die vermeintlichen Bindungsunwilligen sind, im Gegenteil, ganz wild aufs Heiraten. Etwa 65% der 20- bis 39-Jährigen empfinden die Ehe nicht als überholte Einrichtung. Seit 2015 werden in Deutschland jährlich wieder über 400.000 Ehen geschlossen. So viele waren es zuletzt zur Jahrtausendwende. Die Eventisierung der Hochzeit hat dabei ein neues Level erreicht, im TV wie im Privaten. Würde man alle Drohnenvideos von Hochzeitsfeierlichkeiten der vergangenen 5 Jahre aneinanderschneiden, müsste man vermutlich bis an sein Lebensende keine neue Netflix-Serie mehr beginnen. Wie hat die Ehe das nur gemacht? Woher bezieht sie ihre Kraft? Aus uns selbst, sagt Paartherapeut und Buchautor Wolfgang Schmiedbauer. Sie liegt uns im Blut. Wir Menschen wollen uns aufeinander beziehen. Der Wunsch, Zeugen für sein Leben zu haben, sei bei den meisten immer noch größer als jede Freiheitsliebe. Denn auch der spannendste Job und die aufregendsten Reisen machen mehr Spaß, wenn man das Erlebte teilen kann. Aber wie funktioniert eine gute Ehe? Was können die, die heute Ja sagen, von denen lernen, die schon Jahrzehnte verheiratet sind? Und umgekehrt. Wir haben 29 Gespräche mit Menschen über ihre Ehe geführt, darüber, wie sie leben und lieben, was sie gerettet hat oder woran sie gescheitert sind. Aus ihren Erzählungen ergeben sich 3 Aspekte. Erstens, Kommunikation ist alles, immer. Vor der Trauung braucht es Klartext. Nach welchen Werten wollen wir leben? Wie viel Gleichberechtigung soll es geben in Bezug auf Karriere, Erziehung und Haushalt? Welche persönlichen Freiräume sind uns wichtig? In der Ehe dann werden vermeintlich banale Sätze zu den Entscheidenden. Wie war dein Tag? Was meinst du dazu? Wie fühlst du dich? Es geht darum, sich immer wieder auseinanderzusetzen. Im besten Fall hört man, egal wie stürmisch oder öde der Alltag gerade ist, nie damit auf, sich für den anderen zu interessieren. Zweitens, der Trick beim Zusammenbleiben ist, sich immer wieder aufs Neue nicht zu trennen. Also die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten alles hinzuwerfen, ein ums andere Mal tapfer auszuschlagen. Nicht ständig in Beleidigungskonkurrenz zueinander zu treten, keine Short- und keine Longlist der gegenseitigen Verfehlungen zu führen, sondern immer wieder auf den Kern zu schauen. Wir sind's. Die funktionierende Langzeitbeziehung schöpft sich fundamental aus den Fähigkeiten Zuversicht, Geduld, Humor und Hartnäckigkeit. Drittens. Es heißt im Trauversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten. Nicht in schlechten wie in noch schlechteren Zeiten. Wer nur noch in Kriegsmetaphorik über seine Beziehung spricht, sei gewarnt. Kämpfen, durchstehen, überwinden gehört dazu, sollte aber nicht zur Hauptdisziplin werden. Ehe ist kein Kampfsport, sondern Paartanz. Wenn die Musik nicht mehr spielt und man mehr ringt als swingt, ist es vielleicht Zeit loszulassen. Die Gründe dafür sind manchmal dramatisch, manchmal vermeintlich nichtig. Aber immer ist es ein Schock, wenn sich die Frage, die man mit der Trauung final beantwortet zu haben glaubte, plötzlich neu stellt. Gehen oder bleiben? Besonders dann, wenn Gehen der liebevollere Akt wäre und sei es sich selbst gegenüber. Eine gelungene Ehe ist nicht unbedingt die, die erst vom Tod geschieden wird. Eine gelungene Ehe, da hat Balu Temme ganz recht, ist eine, in der die guten Zeiten in der Überzahl sind. Klingt zu simpel? Na hoffentlich. Im Detail ist das schließlich eine der schwierigsten Übungen unseres Lebens. Und eine der schönsten. Kerstin, 40, und Jan Gemko, 43, verheiratet 5 Jahre. Schon zur Schulzeit waren die beiden ein Paar. Doch sie verloren sich aus den Augen, 16 Jahre lang. Über ihre erste Beziehung sagen sie heute: Früher haben wir miteinander gevögelt. Und über ihre zweite: Da haben wir das Herz nachgeholt. Als sie sich 2010 das erste Mal wiedersahen, schrieb Kerstin in einer Mail an Jan: Wir nehmen uns in den Arm und halten uns fest wie Liebespaare, die im Krieg getrennt wurden. Dabei war es einfach nur das Leben, was zwischen uns war. Gudrun, 63, und Jörg Steg, 64, verheiratet 39 Jahre. Sie waren Teenager, als sie sich kennenlernten. Sie 14, er 15. 3 Jahre später wurden Gudrun und Jörg Steg ein Paar und blieben es auch in raueren Zeiten. 1979 wollten sie vor der Winterpause eine letzte Runde auf dem Motorrad drehen und stießen in einer Kurve frontal mit einem Bus zusammen. Beide wurden schwer verletzt. 1 Jahr später heirateten sie, er immer noch auf Krücken. Seit 1984 sind die beiden die Eltern unserer Autoren und ihr erstes Beispiel für Liebe. Was sie von ihnen gelernt hat? Verlässlichkeit ist das Wichtigste. Jörg Steg spricht von Menschen, an denen du ein Tau festbinden kannst. Und vor dem Schlafengehen immer versöhnen. Seemannsbraut. Nancy, 40, und Heribert Riesenhuber, 39, verheiratet 8 Jahre. Mit einem Seemann verheiratet zu sein, hat eine Menge Vorteile. Die Liebe bleibt frisch, denn es gibt keinen Alltag. Man schreibt lange, sehnsuchtsvolle E-Mails und Briefe statt Einkaufslisten. Und man muss sich nicht entschuldigen, wenn es im Büro mal wieder länger dauert. Aber es gibt auch einen entscheidenden Nachteil. Der Ehemann ist immer weg. Zumindest fast immer. Und dieses fast immer beinhaltet auch Geburtstage, Weihnachten und die Hochzeit der besten Freundin. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, auf wie vielen Hochzeiten ich allein getanzt habe. Selbst bei unserer eigenen Hochzeit war es knapp. Heribert wurde ein paar Monate zuvor zum Kapitän befördert. Das war immer sein Traum. Schon sein Vater fuhr als Kapitän zur See. Wo wir wohnten, war meinem Mann egal. Er flog zu seinem Schiff. Wir verabschiedeten uns am Flughafen. Sein Ziel hieß Panama City, Jacksonville oder Singapur. Meist wussten wir nicht, wann wir uns wiedersehen. Dieses Nicht-Planen-Können war das Schlimmste für mich. Und so zitterte ich auch unserer eigenen Hochzeit entgegen. Ich hatte alles organisiert. Standesamt, Kirche, Restaurant. Als er 3 Tage vor dem Termin endlich vor mir stand, war ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ein paar Jahre machten wir noch so weiter. Ich schwankte zwischen Liebeskummer, weil ich ihn so vermisste, und dem Glück, meine Freiheit genießen zu können. Manchmal schaffte ich es, mit meinen Single-Freundinnen durch die Clubs zu ziehen, manchmal blieb ich lieber daheim und heulte in mein Kissen. Als unsere erste Tochter unterwegs war, entschied mein Mann, dass er sein Kind aufwachsen sehen möchte. Schweren Herzens gab er das Seemannsleben auf. Am Anfang war es komisch, sich jeden Tag zu sehen. Im Streit sagte er manchmal, »Ich kann auch wieder zurück aufs Schiff.« Doch das wollte ich nicht. Auf keinen Fall. Ich musste mich in Geduld üben. Für ihn waren die Veränderungen größer als für mich. Mein Mann geht nun jeden Morgen ins Büro. Und das Beste? Er kommt jeden Abend wieder nach Hause. Blitzbrautpaare. Glamour? Zweitrangig. Hochzeit im dänischen Tønder heißt schnell und unkompliziert. Dort heiraten vor allem binationale Paare, die vor der deutschen Bürokratie keine Chance haben. Manchen fehlt die Geburtsurkunde. Andere müssten lange auf wichtige Dokumente aus dem Heimatland warten. In Tønder reichen zum Jawort Pass und Aufenthaltsbescheinigung. Die Stadt wirbt sogar mit kostenlosen Trauzeugen. Gegensatzpaar. Silvia, 38, und Torben Maslak, 41, verheiratet 2 Jahre. Das Paar lernte sich 2012 über seine Töchter kennen, die in dieselbe Kita gingen. Silvia ist Homöopathin, Torben Handwerker. Er brachte 2 Kinder mit in die Beziehung, sie 1. Gemeinsam haben sie Tochter Martha. Torben: Am Anfang sind bei uns 2 Weltanschauungen aufeinandergeprallt. Sie Veganerin, ich eher der Typ, der sich abends eine Dose Ravioli aufmacht. Silvia: Bei manchen Dingen sagt man ja, bitte, wenn's ihn glücklich macht. Aber in dem Fall konnte ich nicht einfach zusehen. Torben: Hat lange gedauert, bis ich eingesehen habe, dass diese Ernährung schlecht war, auch für mich selbst. Silvia: Ich bin generell viel esoterischer als Torben. Meiner Überzeugung nach bekommt man das, was man ins Universum sendet, zurück, positiv wie negativ. Torben: Und bei sowas bin ich halt raus. Ich glaube an das, was ich sehe. Silvia: Wer an was glaubt, ist ja egal. Es knallt erst dann, wenn es das gemeinsame Leben betrifft. Als meine Tochter Rheuma bekam, bin ich mit ihr zum Heilpraktiker. Das fand er lächerlich. Torben: Aber Jette ging's danach besser, und dann kann ich auch einlenken. Ich glaube, wenn man so verschieden ist wie wir, muss man die Dinge im Einzelfall betrachten, statt die ganz große generelle Diskussion führen zu wollen. Silvia: Wobei, ich bin schon sehr straight, wenn ich sicher bin, das Richtige zu tun. Torben: Ich gebe schon häufiger nach, aber so ist das wahrscheinlich in jeder Ehe, sonst schlägt man sich die Köpfe ein. Silvia: 2015, nach 3 Jahren Beziehung, wär's fast so weit gewesen. Wir haben nur noch gestritten. Er wollte sich trennen. Wir sind dann aber doch zur Paartherapie. Torben: Das war eine aufreibende Zeit, in der wir viel übereinander gelernt haben. Wo kommt was her, wieso reagieren wir, wann, wie? Unser Umgang miteinander hat sich dadurch komplett verändert. Silvia: Ich habe damals gedacht, wenn du jetzt aufgibst, kommst du in der nächsten Beziehung wieder an genau denselben Punkt. Man kann immer wieder von vorn anfangen mit einem neuen Menschen. Oder man zieht's einmal durch. Andrea, 57, und Roland, Balu, Temme, 66, verheiratet 27 Jahre. Andrea: Wir haben uns auf der Marius-Müller-Westernhagen-Tour 1990 in Gelsenkirchen kennengelernt. Ich war für das örtliche Management da, Balu Mitveranstalter. Wenn wir uns auf den Gängen begegnet sind, haben wir uns im Vorbeigehen abgeklatscht. Wir hatten sofort ein gutes Gefühl miteinander, ohne zu wissen, wohin das führen würde. 5 Monate später haben wir zusammen gewohnt. 1 Jahr darauf sagte Balu: Also, wenn wir dieses Jahr noch heiraten wollen, müssen wir es in Marius Tourpause machen. Balu: Klingt erstmal nicht romantisch, war es aber doch. Die folgende Westernhagen-Tour hieß nämlich Ja-Ja-Tour und Marius wurde unser Trauzeuge. Andrea: Wir haben um die großen Fragen aber sowieso nie viel Wirbel gemacht. Balu: Uns war klar, dass wir heiraten wollen, Also haben wir geheiratet. Wir wollten Kinder. Also haben wir versucht, schwanger zu werden. Andrea? Und als ich abzeichnete, dass das nicht funktioniert, habe ich zu Balu gesagt, wir könnten ja auch adoptieren. Am nächsten Tag kam er mit Unterlagen vom Jugendamt nach Hause. So ist er. Wenn ich Balu in einem Satz beschreiben müsste, er rennt los und kriegt's hin. Balu, wir sind ein recht pragmatisches Paar. Keiner von uns hatte zum Beispiel das Bedürfnis, herauszufinden, an wem es lag, dass das mit dem Schwangerwerden nicht geklappt hat. Mit Schuld zu arbeiten hilft nie. Andrea? Trotzdem ist natürlich nicht immer alles easy gelaufen. Wir haben 2 Kinder adoptiert, Charlotte und Joshua. Besonders bei Charlotte gab es dramatische Momente. Über Monate war unklar, ob wir sie vielleicht doch wieder abgeben müssen. Ich war völlig fertig, nahm 17 Kilo ab, hab nur noch geweint. Irgendwann sagte Balu, Andrea, wenn es zu viel ist, finden wir eine andere Lösung. Wir waren so weit gekommen, hatten so viele Gefühle, Zeit und Energie investiert und trotzdem wäre er für mich bereit gewesen, alles wieder umzuwerfen. Balu? Fürsorge ist ein altmodisches Wort, aber man muss Acht geben aufeinander, statt dauernd etwas zu erwarten. Andrea? Das funktioniert natürlich nur, wenn man einen gewissen Gleichklang hat. Ich habe Balu zum Beispiel nie dazu auffordern müssen, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Es gibt Frauen, die darum betteln müssen, dass der Mann sich auch mal kümmert. Umgekehrt musste sich Balu nicht rechtfertigen, wenn er für den Job wochenlang unterwegs war. Balu? Es hilft, eine ungefähr gleiche Idee vom Leben zu haben. Wenn man sich schon abstrampeln muss, um sich überhaupt einig darüber zu werden, in welche Richtung man will, hat man am Ende keine Kraft mehr für den Weg. Andrea? Wir mussten relativ wenig strampeln. Vielleicht mache ich mir deshalb manchmal so ausgedachte Sorgen. Als unsere Kinder das Haus verlassen haben, habe ich Balu gefragt, meinst du, das kriegen wir hin? Balu? Ich wusste gar nicht, was sie damit meint. Andrea? Na, man hört das ja häufig, dass der Moment für Beziehungen riskant ist. Balu? Ich wüsste nicht, weshalb wir uns auf negative Dinge konzentrieren sollten. Unser Leitsatz war immer, wenn wir einen Strich unter unsere Beziehung setzen, müssen die guten Zeiten deutlich in der Überzahl sein. Ganz einfach. Der Rest ist Leben. Da geht's immer auf und ab. Anke, 90, und Bernhard Dietrichsen, 92, verheiratet 67 Jahre. Zweisamkeit war selten bei den Dietrichsens von der Hallig-Hoge im Wattenmeer. Bernhard versorgte jahrzehntelang mit seinem Frachtschiff die Insel, Anke zu Hause 5 Kinder, 2 Zwillingspärchen dabei. Die Dietrichsens mussten in ihrem Leben vor allem ein starkes Team sein. Romantik wird zum Luxus, wenn einen jederzeit die Sturmflut schlucken kann. Die größte Herausforderung jetzt? Den ganzen Tag im selben Haus sein. Den Partner nicht mehr ändern wollen. Und so sagt Bernhard über seine Anke, ich würde sie nie im Stich lassen. Das ist seine Form, ihr seine Liebe zu erklären. 2 Welten vereint. Caroline, 29, und Murat Belen, 30, verheiratet 1 Jahr. Kennengelernt haben wir uns auf der Berufsschule. Murat war damals 18, ich 17. Eigentlich wollten wir meine Freundin und seinen Kumpel verkuppeln, aber bei uns passte es sofort. Trotzdem hatte ich am Anfang etwas Hemmungen, Familie und Freunden von ihm zu erzählen. Wenn sie seinen Namen hören, geht doch sofort das Kopfkino los, dachte ich. Dass er morgens um 4:30 aufsteht, um zu beten, störte mich gar nicht, im Gegenteil. Ich war beeindruckt, wie entspannt er dadurch ist, wie er in sich ruht. Dennoch hatten wir Angst, dass uns unsere Kulturen auf Dauer im Weg stehen könnten. Prophylaktische Krise sozusagen. Das ging so weit, dass wir uns tatsächlich trennten. Aber nur für ein paar Wochen, in denen wir uns ständig trafen, weil wir uns so vermissten. Seither ist uns klar, nicht zusammen zu sein, ist keine Option. Wir schließen einfach Kompromisse. Ich wollte keine 600-Gäste-Hochzeit, also haben wir uns auf die Hälfte geeinigt. Für mich hat Religion keinen so großen Stellenwert, also werden wir unsere Kinder nach seinem Glauben großziehen. Wenn wir uns mit Freunden treffen, diskutieren wir oft über Politik und Religion. Vielleicht ist alles ein bisschen anstrengender, als es sein könnte, aber es gibt unserer Beziehung auch mehr Tiefe. Tanja, 47, und Jörg Schmidt, 51, verheiratet 18 Jahre. Wir haben beide MS. Wenn wir die Straße runterlaufen, sieht das etwas anders aus als bei anderen. Wir torkeln leicht. Aber wir torkeln zu zweit. Jörg Schmidt. Nina, 38, und Hartmut Schwarz, 64, verheiratet 4 Jahre. Er: Ich habe 2 Enkelkinder und 3 erwachsene Söhne, die fast so alt sind wie Nina. Sie: Ich bin jetzt einfach Co-Oma. Es ist schon lustig. Als Hartmut das erste Mal geheiratet hat, war ich gerade mal ein Jahr alt. Anna Maria Arevalo, 30, und Philipp Quante, 33, verheiratet 3 Jahre. Eigentlich hatte Philipp den Kampf schon gewonnen. Einen Kampf, den viele kämpfen müssen, aber die wenigsten mit Anfang 30. Die Ärzte hatten ihm den Tumor herausoperiert, doch Anfang 2017, nicht einmal ein Jahr später, war der Hodenkrebs zurück. Philipp begann kurz danach eine Chemotherapie. Am Tag vor der ersten Sitzung schnitt Anna ihm die Haare vom Kopf, als Zeichen der Selbstbestimmung. Und dafür, dass von nun an alles anders und vor allem besser für sie werden sollte. Für sie, die sich vor 10 Jahren in Venezuela kennengelernt hatten, an diesem einsamen Strand, den man nur mit dem Boot erreichen konnte. Philipp, der Erasmus-Student aus Hildesheim, und Anna aus Caracas, die von einem besseren Leben in Europa träumte. Heute ist Philipp Ingenieur und Anna Fotografin. In den Monaten nach Philipps Diagnose hielt Anna alles mit der Kamera fest, die schlechten Stunden und die guten, die vielen traurigen und die wenigen lustigen. Nach 4 Monaten Chemotherapie war Philipp wieder gesund. Die Aufnahmen seiner Genesung stellt Anna in Museen aus. Arrangiertes Leben. Sosan Assad, 52, verheiratet 11 Jahre. Ich bin in einer kleinen Stadt in Afghanistan aufgewachsen. Für mich war es normal, dass die Eltern den Ehemann für ihre Töchter aussuchen. Es war Teil meiner Kultur. Meine Eltern lebten auch in einer arrangierten Ehe. Darüber wurde sehr offen geredet. Natürlich war ich auch in andere Jungs verliebt. Aber ich war die Prinzessin, die brav geheiratet hat und nicht die Rebellin, die gegen die Familie kämpft. Mit 17 habe ich geheiratet. Das war 1984. Einen Afghanen, der zu der Zeit in Berlin studierte. Ich kannte ihn nur von Bildern. Für mich war diese Ehe aber eine große Chance. In Afghanistan herrschte Krieg. Irgendwann stand ich ihm in Berlin am Bahnhof Zoo gegenüber. Als wir uns trafen, wusste ich aber, es wird nicht die große Liebe. Wir haben uns 1995 getrennt. Ich habe lange nicht so gern über meine Ehe gesprochen. Ich habe gemerkt, wie die anderen reagiert haben. Ich will aber nicht, dass die Leute schlecht über meine Eltern denken. Das wäre ungerecht, denn sie haben mich nicht ins Unglück gestürzt. Doris, 56, und Max Hopp, 46, verheiratet 6 Jahre. Wir haben einen Landsitz in Liebenwalde, nördlich von Berlin. Zum Standesamt sind wir zu Fuß gelaufen, Hand in Hand, querfeldein. Ich trug ein rotes Seemannskleid, Max einen Anzug. Auf dem Weg kam uns ein Nachbar entgegen. »Was macht ihr denn da?« rief er. »Wir gehen heiraten«, riefen wir zurück. Unseren Freunden hatten wir erzählt, wir würden meinen 50. Geburtstag feiern und den wahren Grund des Festes erst kurz zuvor verraten. Einer von ihnen hat dann spontan auf die Melodie eines alten Schlagers einen neuen Text gedichtet. Jetzt heiraten schon Künstler. Max ist Schauspieler, ich bin Musikerin. Und natürlich klingt das erstmal nach verjährtem Klischee, aber in Künstlerkreisen ist Ehe immer noch etwas Unkonventionelles. Eben weil sie so konventionell ist. Natürlich muss man nicht heiraten, um ein glückliches Paar zu sein. Die eigentliche Vermählung miteinander findet tief im Herzen statt. Max hat mich aus einem Moment heraus gefragt, ganz spontan, und mein Ja war ebenso spontan. Für mich war die Heirat ein schönes Spiel, und gleichzeitig meinen wir dieses Versprechen natürlich ernst, auch wenn wir es vielleicht etwas freier denken. Mein Schwur an Max war, ich werde dich immer wie meinen besten Freund behandeln, weil man mit engsten Freunden ja sehr behutsam umgeht. Und das wünsche ich uns auch, am liebsten für immer. Liebe gegen Sucht. Anonym, 44, verheiratet 7 Jahre. Seit meiner Hochzeit hat sich vieles verändert, denn mein Mann trinkt. Sein Umgang mit Alkohol war für mich schon immer schwierig. Heute denke ich aber, der Alkohol vergiftet unsere Beziehung. Ich versuche immer wieder, mit ihm darüber zu reden. Mal erreiche ich ihn, oft erreiche ich ihn nicht. Manchmal fühlt es sich an, als verlöre ich ihn Stück für Stück an den Alkohol. Das macht mich traurig und wütend. Wir haben uns einst geschworen, in guten wie in schlechten Tagen zueinander zu stehen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann. Kein Sex. Nie. Anita, 52, und Uli, 55, verheiratet, 22 Jahre. Anita, sollen wir jetzt wirklich erzählen, dass wir keinen Sex mehr haben? Irgendwie ist das peinlich. Uli, ich kann dazu stehen. Ich sehe mich als Spitze einer Bewegung. Viele leben wie wir, nur spricht keiner darüber. Anita, auf der Straße darauf angesprochen werden, will man trotzdem nicht. Ich rede darüber nicht mal mit Freundinnen. Uli, wir sind seit 22 Jahren zusammen. Wir wollten Kinder. Anfangs haben wir viel gevögelt. Beim Vögeln war ja immer die Idee dabei, dass man mal Familie hat. Anita, ich wurde aber nicht schwanger. Sex war irgendwann anstrengend. So zweckgebunden. Wenn ich meinen Eisprung hatte, dann mussten wir. Es kamen aber keine Kinder. Wir waren uns nach 2, 3 Jahren einig, dass es auch ein Leben ohne Kinder gibt. Uli, ein gutes. Anita, mit dem Sex hat sich das so entwickelt. Nachdem das Kinderthema vom Tisch war, ist auch der Sex eingeschlafen. Wir wissen natürlich beide, dass man Sex auch einfach aus körperlicher Lust haben kann, aber bei uns war der Dampf raus. Wir haben es dann trotzdem gemacht, miteinander geschlafen. So, sagen wir mal, alle 2 Wochen. Uli, irgendwann sagte Anita, ich finde den Akt als solchen anstrengend. Ich habe gesagt, ich auch, irgendwie langweilig. Anita hat gesagt, wir lassen jetzt mal jede Anstrengung weg. Das soll doch keine Pflichtübung sein. Es war gut so. Allerdings hatte vor allem ich ein unangenehmes Gefühl, nicht ganz normal zu sein. Es hat uns beide beunruhigt, dass man ja überall liest, wie gesund Sex ist und wie wichtig für die Partnerschaft. Das hat uns mehr gestört, als nicht mehr miteinander zu schlafen. Deshalb haben wir einen Termin bei einer Paartherapeutin gemacht. Anita? Und 100 € bezahlt. Die hat uns Tipps gegeben, wie wir uns gegenseitig in Stimmung bringen können. Sie hat aber auch gesagt, dass viele Paare gut ohne Sex leben können, dass es da einfach Riesenunterschiede gibt. Die einen sind mehr, die anderen weniger leidenschaftlich. Uli? Sie hat aber auch gesagt, Sex sei wie Essen. Man müsse ihn gut anrichten. Der falle nicht einfach so vom Himmel. Auf dem Nachhauseweg haben wir gelacht. Wir sind raus. Und uns war beiden klar, dass wir einfach keine Lust auf den ganzen Krampf haben. Anita? Also diesen Krampf. Wie turnt man sich so an, dass jeder zum Orgasmus kommt? Uli? Orgasmus wird überbewertet. Ehrlich. Anita? Wir haben nichts dagegen, wenn jeder seinen Orgasmus selbst herbeiführt. Da muss der andere nicht dabei sein. Aber darüber sprechen wir nicht. Man muss nicht über alles sprechen. Uli? Und wir kommen in Sachen Berührung ja trotzdem nicht zu kurz. Anita? Wir küssen uns morgens und abends. Wir schlafen oft händchenhaltend ein und wenn wir fernsehen, liegen wir eng aneinandergerollt auf dem Sofa. Uli? Wir haben eine gute Ehe. Anita? Auf jeden Fall. Laura 30 und Timo von Albedül 37, verheiratet 8 Jahre. Timo hat meinen 30. Geburtstag organisiert. Er selbst war nicht dabei, sondern ließ mich mit Freunden losziehen. Uns ist wichtig, einander Raum für uns selbst zu geben. Andererseits merken wir jedes Mal, wenn wir getrennt ausgehen, trinken, tanzen, dass es nur mit dem anderen wirklich funktioniert. Wir sind Symbolmenschen und unsere Hochzeit war für uns ein Zeichen. Wir sind das beste Team. Wie bei der Geburt unserer Tochter. Frühzünder. Anna, 25, und Philipp Heiß, 28, verheiratet 7 Jahre. Sie. In meinem Tagebuch steht in krakeliger Teenie-Schrift: Ey, ich liebe den Typen wirklich. Ich glaube, wir heiraten. Ich war damals 12, Philipp 14. Etwa ein Jahr später habe ich geahnt, dass ich schwanger bin. Er. Ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken, es gibt keine Probleme, die man als Familie nicht lösen kann. Inzwischen sind wir erwachsen, glücklich verheiratet und haben 3 Kinder. Nähe auf Distanz. Anni Friesinger-Postma, 42, und Itz Postma, 45, verheiratet 10 Jahre. Diesen Sommer sind wir 10 Jahre verheiratet. Über 20 Jahre hatten wir eine On-Off-Beziehung. Als Profisportler mussten wir oft egoistisch sein. Wir haben erst wieder zueinander gefunden, als Itz seine Karriere beendet hatte und der Druck weg war. Dass wir eine Fernehe führen würden, war nicht geplant. Bevor wir geheiratet haben, haben wir Itz altes Haus in den Niederlanden ganz aufwendig renoviert. Dort wollten wir leben. Aber ich habe nach der Geburt unserer Tochter schnell gemerkt, dass mir etwas fehlt. Erst dachte ich, ich habe den Babyblues. Aber ich bin im bayerischen Insel aufgewachsen. Ich liebe die Berge. Ich hatte schlimmes Heimweh. Wir haben uns dann hingesetzt und überlegt, wie wir es machen können. Am Ende stand die Entscheidung, dass ich nach Salzburg gehe. Einfach fiel uns das nicht. Aber wir wollten es ausprobieren. Als Paar war uns dieser Kompromiss wichtig. Es ist ein echtes Geschenk, dass ich einen Partner habe, der meine Wünsche sieht. Jetzt fahre ich mit unseren beiden Mädels oft mit dem Auto in die Niederlande oder wir nehmen das Flugzeug. Im Winter, wenn auf seinem Bauernhof nicht zu viel los ist, kommt Itz sehr oft zu uns nach Salzburg. Die ganzen Ferien sind wir bei ihm und ansonsten sehen wir uns in der Regel etwa 2-mal im Monat. Für uns geht es auch gar nicht darum, wie oft wir uns sehen, sondern darum, dass wir eine gute, intensive Zeit miteinander verbringen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich länger nicht sieht, hält das die Beziehung frisch. Ich sehe Itz immer wieder aus einem anderen Blickwinkel und schätze das Miteinander viel bewusster. Mit FaceTime, Skype und WhatsApp sind unsere Welten nah beieinander. Wir sind ständig im Kontakt. Das beginnt morgens beim Frühstück, da ruft er an. Und dann geht's den ganzen Tag weiter. Ständig schicken wir uns Fotos. Wann immer wir etwas Schönes sehen, tauschen wir uns aus. Wir telefonieren mindestens 4-mal am Tag. Manche Paare, die zusammenleben, reden nicht so viel miteinander wie wir. Wenn wir 60 sind, übernimmt vielleicht eines unserer Kinder den Bauernhof. Dann ziehen Itz und ich auf einen Bergbauernhof. Das könnte ich mir gut vorstellen. Für immer. Ilse, 92, und Karl Friedrich Marmoser, 93, verheiratet 71 Jahre. Er hört nicht mehr so gut und spricht nicht mehr so viel. Sie hat nach mehreren Stürzen die Hände bandagiert. Ilse und ihr Fritz, wie sie ihn nennt. Nach dem Krieg gingen sie gemeinsam zum Hamstern auf die Dörfer. Ihr erster Kinofilm, Goldrausch mit Charlie Chaplin. Sie? Das erste Mal sah ich Fritz im August 1945 im Haus seiner Eltern. Er stand an der Garderobe, schwarz gelockt, unsere Blicke trafen sich im Spiegel. Ich sehe immer noch diese Augen. Er? Ilse fiel mir gleich auf. Später habe ich sie zum Tanz aufgefordert. Sie? Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas gibt. Liebe auf den ersten Blick. Aber genau das war es. Für uns beide. Er? Eins war sicher, wir bleiben zusammen, komme was wolle. Sie? Aber wir mussten oft hart kämpfen für unser Glück. Im Winter 1946 gab es kein Brennmaterial und das Essen wurde rationiert. Das Hemd, das Fritz bei unserer Hochzeit trug, hatte er sich geliehen. Meinen Schleier musste ich wieder zurückgeben. Er? Bei all den Problemen hatte ich aber nie den Gedanken, dass wir uns voneinander lösen könnten. Sie? Keiner von uns. Ich war auch nie eifersüchtig. Höchstens ein bisschen, als Fritz noch Schlagzeug spielte. Er war mit ein paar Musikern zusammen, die hatten Frauengeschichten. Da hatte ich Angst, dass er sich verleiten lässt. Er? Das war aber nichts Ernstes. Sie? Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuwachen, und mein Mann liegt nicht neben mir. Neulich, da ist er im Schlafzimmer auf mich zugekommen und hat gesagt, »Du hast gar keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe.« Josephine, 29, und Franz Tischer, 32, verheiratet 3 Jahre. Heute wird erwartet, sich immer und überall aufgebrezelt zu präsentieren. Da ist es schön, zu Hause einen Vertrauten zu haben, vor dem man nicht perfekt zu sein braucht. Franz Tischer. Svenja John Thies, 45, und Mien John, 32, verheiratet 3 Jahre. 3 Monate lang habe ich den Text geübt, bin ihn immer wieder durchgegangen, bis ich ihn auswendig konnte. Diese Zeilen, mit denen ich bei Miens Mutter um ihre Hand anhalten wollte. So ist es Brauch in Südkorea. Und als ich dann völlig nervös vor Miens Mutter stand, hat sie uns beide nur entgeistert angeschaut, nach dem Motto, was soll das jetzt? Für die war das ein Schock. In Korea ist Homosexualität noch nicht so normal wie hier. Deshalb leben wir in Deutschland. In Korea wird unsere Ehe nicht anerkannt. Und wir hätten dort auch keine Familie gründen können. Eigentlich wollte ich nie Kinder. Zum Glück hat mich Mien vom Gegenteil überzeugt. Sabine, 63, und Benno, 72, verheiratet 9 Jahre. 30 Jahre haben wir in wilder Ehe gelebt. Heiraten war nie ein Thema. Bis ich an Leukämie erkrankte und Benno fürchtete, im Krankenhaus nicht mehr zu mir zu dürfen. Emotional hat der Trauschein nichts verändert. Wir teilen uns jetzt nur eine Steuernummer. Betrug als Chance. Güli, 36, und Volkan Avci, 37, verheiratet 18 Jahre. Nach 7 Jahren Ehe hörte mein Mann auf, mich zum Abschied zu küssen. Er zog mit Kumpels um die Häuser, während ich mich um unser Baby kümmerte. Zum Telefonieren verschwand er ins Nebenzimmer. Ich fühlte, dass etwas nicht stimmt. Und beim Blick auf die hohe Telefonrechnung ahnte ich Schlimmes. Bis zu 10 Mal am Tag hatte er eine Nummer angerufen, die ich später in seinem Handy unter dem Namen Autohaus abgespeichert fand. Zitternd wählte ich vom Festnetz aus die Nummer. Eine Frauenstimme meldete sich. Ich fragte nach ihrem Namen, sie sagte ihn mir offenherzig. Keine 5 Minuten später hatte ich sie erfolgreich gegoogelt. Sie war eine entfernte Bekannte aus unserem Dorf. Mein Mann gab alles zu. Leugnen war ohnehin zwecklos. Ich schrie und heulte, er stammelte eine Entschuldigung, packte seinen Krempel und zog noch am selben Abend zu seinen Eltern. Wir hatten mit 18 Jahren geheiratet, er war meine erste große Liebe gewesen und ich seine. Wochenlang saß ich mit verheulten Augen auf dem Spielplatz und fühlte mich wertlos und zurückgestoßen. Dann flog ich mit dem Baby in die Türkei, ich suchte Halt bei meiner Familie. »Du findest einen besseren. So ein Lügner hatte ich nicht verdient«, schimpften meine Eltern. Ich starrte auf das Telefon und hoffte, er würde mich bitten, zurückzukommen. Stattdessen schrieb mir eine Freundin, dass er bereits die nächste treffe. Heulend schloss ich mich im Badezimmer meiner Oma ein. Angst vor der Zukunft, Trauer, Wut, Enttäuschung, alles ging durcheinander in mir. 2 Stunden saß ich zusammengekauert wie ein Kind auf dem kalten Fliesenboden. Bis ich plötzlich dachte, entweder du landest demnächst beim Psychologen oder du holst dich jetzt selbst aus der Opferrolle und gibst deinen Anteil an dem ganzen Mist zu, vor dir selbst. Ich hatte mich lange vor seiner Affäre abweisend verhalten, mich reingesteigert in meinen Frust über die Hausfrauenrolle. Die schleichende Distanzierung meines Mannes hatte ich gleichgültig hingenommen. Er war fremdgegangen und nicht ich. Trotzdem war ich nicht unbeteiligt. Als mir das klar wurde, kam mein Kampfgeist zurück. Ich buchte einen Rückflug nach Deutschland und verordnete mir zu Hause ein straffes Partyprogramm für mein zerfranstes Selbstwertgefühl. Ich ging feiern, legte mir eine neue Frisur zu und verliebte mich 6 Monate später. Der Neue hatte alles, was meinem Mann fehlte. Er wollte stundenlang über Gefühle reden, er sagte jedes Kumpeltreffen für mich ab, er wollte immer nur mich. Das Problem war, je länger wir zusammen waren, desto mehr nervten mich seine Anhänglichkeit und das viele Gerede. Meinen Ex sah ich nur noch auf Partys und bei den Übergaben unserer Tochter. Unsere Scheidung stand kurz bevor. Er hatte mittlerweile seinen Job verloren und erzählte mir kurz von seinem Traum, sich mit einer Autowerkstatt selbstständig zu machen. Ich redete ihm gut zu. Er schaute irritiert. »Du weißt, dass ich dir dann keinen Unterhalt mehr zahlen kann.« Weil es mir mental wieder gut ging und ich eigenes Geld verdiente, brauchte ich sein Einkommen nicht. Heute, 10 Jahre später, hat die Autowerkstatt meines Mannes 8 Mitarbeiter. Mein Zuspruch von damals ist die finanzielle Basis für unser Familienglück heute. Wir cancelten nach 9 Monaten Trennung den Scheidungstermin, weil uns beiden durch unsere Beziehungsversuche klar geworden war, was wir aneinander haben. Unsere Eltern schlugen bei unserer Versöhnung die Hände über dem Kopf zusammen. Nochmal das ganze Theater? Wir aber waren uns sicher, genug für einen zweiten Anlauf gelernt zu haben und bekamen 2015 und 2018 2 weitere Töchter. Dass er mich wieder betrügt, schließe ich aus. Aber selbst wenn, ich würde es heute auch allein schaffen. Niemand ist für mein Lebensglück verantwortlich, nur ich selbst. Das habe ich durch die Affäre verstanden. Gundula, 59, und Bernhard Holst, 56, verheiratet, 27 Jahre und 5 Monate. Liebe Gundula, weißt du eigentlich, dass ich mich jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, unendlich freue? Weil ich weiß, dass du wieder neben mir liegst? Dass du an meiner Seite bist? Manchmal weiß man sein Glück wohl doch erst richtig zu schätzen, wenn es zu spät ist. Wir haben die Kurve ja nochmal gekriegt. 27 Jahre hat unsere erste Ehe gedauert. Und eigentlich waren wir ja glücklich, du und ich. Wir hatten ein tolles Leben. Der Tod deiner Mutter hat alles verändert. Wir beide waren irgendwie komplett aus der Bahn geworfen. Wir fragten uns, was jetzt? Und zugegeben, irgendwie wusste ich nichts mehr mit uns anzufangen. Du bist bowlen gegangen, ich habe versucht, mich mit Internetradio machen abzulenken. Andererseits, weißt du noch, wie aufregend es war, als wir uns nach einem Vierteljahr Trennung das erste Mal wieder getroffen haben? Natürlich wollte ich dich danach immer wiedersehen. Lustig, dass wir uns dann wie selbstverständlich immer wieder auf einen Kaffee verabredet haben. Deine Freundin hat mir erzählt, dass du sogar immer öfter einen früheren Bus genommen hast, um mich vor Beginn deiner Schicht zu sehen. Heute reden wir auch wieder viel mehr miteinander. Und mir war schnell klar, ich wollte dich heiraten. Nochmal. Und dann für immer. Und ich genieße unsere zweite Chance. Dein Bernhard. Valeska, 36, und Stefan, 47, verheiratet 7 Jahre. Während der ersten 14 Monate ihrer Beziehung haben Stefan und Valeska sich kennengelernt, sich verliebt, gemeinsam eine Rockband gegründet, sich auf der Brooklyn Bridge verlobt, in Las Vegas in einem pinkfarbenen Cadillac geheiratet. In den 7 Jahren danach haben sie mit ihrer Band eine Europatournee gespielt, in einem umgebauten Campinganhänger der Chapel of Love hunderte Menschen inoffiziell getraut, in ihrem Beruf als Ärzte gearbeitet, Valeska als Hautärztin, Stefan als Arbeitsmediziner. Seit 7 Monaten sind sie Eltern der kleinen Rumi. Janina Haupt, 25, und Karl Jakob Haupt, 34, verstorben. 8 Monate. Jakob und ich waren gerade 2 Monate zusammen, als er die Krebsdiagnose erhielt, mit 31. Die Art und Weise, wie er auf die Krankheit reagierte, war außergewöhnlich. Er stellte einfach auf positives Denken um. Obwohl er mir sogar nahegelegt hatte, Abstand zu nehmen, war das keine Option für mich. Stattdessen planten wir, wie unser Leben mit seiner Krankheit aussehen könnte, und machten uns einen Spaß daraus. Für den Fall, dass ihm während der Chemo die Haare ausfallen, wollten wir ständig neue Perücken aussuchen und diese gemeinsam tragen. Unsere Liebe sollte über dem Krebs stehen. Wir reisten nach Venedig, nach Los Angeles, New York und Kuba. Die Ärzte hatten Jakob noch 7 Jahre gegeben. Ich wäre trotzdem nie auf die Idee gekommen, dass wir nicht zusammen alt werden würden. Im Januar 2017 war er schließlich krebsfrei, und es wirkte auf uns, als würden wir vielleicht nicht 80, aber zumindest 60 Jahre zusammen alt werden. Im Mai 2018 wurden bei Routineuntersuchungen Metastasen in den Knochen festgestellt. Es war deprimierend, aber wir wussten, was zu tun war. Zurück in den Kampfmodus. Wir hatten immer vor, zu heiraten. Jakob aber wollte mir den Antrag erst machen, wenn er gesund sei. Das ging nun nicht mehr. Bei der Hochzeit auf Sizilien im vergangenen September haben wir unsere Liebe dann umso lauter gefeiert. Dieser Moment war so irre wichtig für uns, dass wir Jakobs Trauerfeier diesen Mai absichtlich so gestaltet haben, als würde die Hochzeit einfach weitergehen. Die Grabrede, die Jakob vor seinem Tod selbst geschrieben hatte, war eine Liebeserklärung an mich. Du bist das Erste, an das ich denke, wenn ich morgens aufwache, und das Letzte, woran ich denke, wenn ich einschlafe. Und das, seit wir uns kennen. Und so wird es auch jetzt gewesen sein, wenn ich zum letzten Mal eingeschlafen bin. So haben wir unser Eheversprechen über den Tod hinaus bestärkt. In den letzten Tagen im Hospiz haben Jakob und ich viel darüber nachgedacht, was bleiben wird, von unseren intensiven Momenten. Uns wurde klar, dass es diese gemeinsame Erfahrung sein muss, die wir weitergeben wollen. Eine eigentlich furchtbare Zeit, in der man als Paar um das Überleben eines Partners kämpft, schön und fröhlich zu gestalten. Für uns war das finanziell nicht allzu schwer. Jakob als erfolgreicher Blogger, Autor und Veranstalter, ich als Model, wir hatten Möglichkeiten, die andere nicht haben. So kam uns die Idee zur Karl-Jakob-Haupt-Stiftung. Wir wollen Paaren, die in einer ähnlichen Situation sind, Wünsche erfüllen. Alleinstehende etwa während der Chemotherapie unterstützen und ein Netzwerk erfahrener Lotsen aufbauen, die Erkrankten mit Kontakten zu Ärzten und Kliniken helfen. Szenen einer Ehe. Erkennen Sie sich wieder? Sex. Gute Nacht, Muckel. Beim Einkaufen. Ich gehe schon mal zum Aufschnitt. Kinder. Warte, ich hol Mama ans Telefon. Erwachsene Kinder. Er ist schließlich alt genug. Im Restaurant. 2-mal wie immer, für ihn ohne Zwiebeln. Streit. Wenn du meinst. Im Urlaub. Ach, geht's uns gut. Fernsehen. Gibt's heute Abend schon wieder Fußball? Politik. Wir wählen immer SPD. Gespräch. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Autofahren. Vorsicht. Ja, doch. Ausgehen. Schlüssel hattest du, oder? Am Buffet. Schatz, mag ich den Käse? Auf dem Sofa. Lass uns doch mal so eine Date-Night machen. Krankheit. Dann geh doch endlich mal zum Arzt. Liebe. Ich dich auch. Ehe ist kein Marathon. Frau Zingel, wieso heiraten Menschen? Weil Liebe Resonanz braucht. Wenn das Paar es schafft, sich richtig auf seine Trauung einzulassen, kann sie ein existenzieller Bezugspunkt für eine Beziehung werden. Die beiden können gedanklich und emotional immer wieder zu diesem Moment zurückkehren, wenn es mal nicht so gut läuft. Wie bereiten Sie Trauungen vor? Jeder Mensch hat ein Charisma, und wenn sich 2 Menschen miteinander verbinden, bekommt diese Verbindung selbst auch nochmal ein ganz eigenes Charisma. Das mit dem Brautpaar herauszuarbeiten, ist meine Aufgabe in den Vorgesprächen. Die meisten Paare haben das so bewusst noch gar nicht ergründet. Was ist das Wesen unserer Beziehung? Was sind wir füreinander? Gibt es einen Beziehungstypus, der besonders gut funktioniert? Heute ist alles sehr individuell. Die Rollen wechseln im Laufe einer Beziehung immer wieder. Das muss nicht schlecht sein, fordert aber die Eheleute sehr stark heraus. Vor 15, 20 Jahren traf ich noch viele Brandung- und Felspaare. Der eine sagte über den anderen, er sei so leidenschaftlich, der andere fand dafür in seinem Partner den Ruhepol fürs Leben. Ich hatte bei diesen Ehen immer ein gutes Gefühl. Man muss sich ein Stück weit berechenbar machen füreinander und trotzdem darf es natürlich nicht langweilig werden. Sie erleben viele Silber- und Goldhochzeiten. Was haben diese Paare richtig gemacht? Mir begegnen zwei Typen von Langzeitpaaren. Die, die sich einfach nur 50 Jahre lang nicht getrennt haben. Sie sind wie Marathonläufer. Sie feiern ihr Durchhalten. Und dann gibt es die, die immer noch liebevoll miteinander verbunden sind. Diese Paare wirken nicht abgekämpft, sondern zutiefst dankbar. Mit ihnen feiern zu dürfen, ist ein Privileg. Wie erhält man diese Verbundenheit? Durch beständige Neugier? Nicht zu glauben, dass man eh weiß, was der andere denkt und sich wünscht, sondern bereit bleiben, ihn immer wieder neu kennenzulernen. Susanne Zingel, Pastorin in Keitum auf Sylt. Beschützt die Wärme. Herr Schmiedbauer, Sie haben das Buch »Die deutsche Ehe« geschrieben. Was unterscheidet unsere von den Ehen in anderen Ländern? Die deutsche Ehe ist geprägt von der geschichtlichen Vergangenheit dieses Landes. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine große Unsicherheit über Werte. Die 68er haben das kompensiert, indem sie alle Traditionen ablehnten, die Rolle der Sexualität über- und die der Bindung unterschätzt haben. Ihre Kinder waren oft überfordert von dem Anspruch, den Eltern Sicherheit zu geben, dass diese alles richtig und besser machten als die Kriegsgeneration. Geblieben sind die Angst, Fehler zu machen, und die Tendenz, den Partner zu erziehen, ihn nicht so zu nehmen, wie er ist. Ich merke das in der Eheberatung. Vorwurf, Bewertung und ein Hang zum Perfektionismus sind ein sehr deutsches Charakteristikum. In interkulturellen Ehen fällt die Unsicherheit des deutschen Partners oft besonders auf. Was zeichnet eine gute Ehe aus? Kooperation und Kommunikation. Dass man Kälteschäden sofort bekämpft. Wenn beispielsweise das sexuelle Interesse nachlässt, kommt in einer guten Beziehung das Thema gleich auf den Tisch, während Problempaare oft viele Monate warten. Dann sind auch auf anderen Beziehungsebenen die Fronten schon verhärtet. Also scheitern die meisten Ehen an mangelnder Hinwendung? Ich würde sagen, sie scheitern an mangelnder Kommunikation. Es ist erschreckend, wie wenig Ehepaare miteinander reden und sensibel dafür bleiben, wie das Gegenüber tickt. Gerade wegen der großen Unsicherheit übertragende Werte idealisieren viele Paare eine romantische Harmonie und ziehen sich zurück, wenn es Kränkungen gibt. Sie möchten eine konfliktfreie Beziehung. Was also raten Sie Ehepaaren? Beschützen Sie die Wärme zueinander. Was nicht bedeutet, dass Sie sich nicht streiten sollten. Wichtig ist, sich aufrichtig zu versöhnen. Humor hilft. Und bindungserhaltende Rituale. Alles, was einen im aktiven Austausch hält. Wolfgang Schmiedbauer, Paartherapeut in München. Verträge sind romantisch. Ist ein Ehevertrag unromantisch? Kein bisschen. Es ist unromantisch, die Regeln nicht selbst festzulegen und sich dem Gesetz zu unterwerfen. Das Gesetz geht noch immer von der klassischen Rollenverteilung aus. Für viele passt das nicht. Man sollte vor lauter Liebe nicht vergessen zu überlegen, wie wollen wir leben und welche Konsequenzen hat das im Fall einer Trennung? Zerbrechen Beziehungen wirklich an Wäschebergen und Zahnpastatuben? Selten. Der Haupttrennungsgrund ist immer noch das Fremdgehen. Und die sozialen Medien haben die Aufklärungsrate in dieser Hinsicht erhöht. Ist ja auch übel, wenn der Partner nebenan duscht und man auf seinem Handy eine Nachricht der Affäre aufploppen sieht. Stimmt die Faustformel, je leidenschaftlicher eine Beziehung, desto schmutziger die Scheidung? Ich kann ja nur den Grad der Kränkung eines Mandanten erkennen. Einmal rief ein Mann an und sagte, ich will Blut sehen. Da ich mir die Mandanten aussuchen kann, habe ich abgelehnt. Mein Beruf ist nicht blutig. Welche Fälle gehen Ihnen nahe? Wenn Menschen nach der Scheidung ohne etwas dastehen. Wenn der Ehevertrag unfair ist, aber juristisch hält. Bei Papa gibt's Steak und Cluburlaube, bei Mama Tiefkühlpizza. Ungerechtigkeit kann ich nur schwer ertragen. Haben Sie für solche Fälle Taschentücher in Ihrer Schublade?
Ja, als Anwältin habe ich aber die Aufgabe, den Mandanten dazu zu bringen, die Dinge sachlich zu betrachten.
Sie arbeiten seit knapp 40 Jahren als Familienrechtlerin. Was hat sich in dieser Zeit geändert? Früher gab es selten Gerangel um die Kinder. Heute übernehmen die Väter viel mehr Verantwortung, sind involvierter. Das ist schön, führt aber auch zu Streit. Wo leben die Kinder? Wer kümmert sich um sie, wann und wie häufig? Da wird es oft unerfreulich. Lassen sich Menschen heute leichtfertiger scheiden? Nein, keiner macht sich das leicht. Für alle fühlt es sich wie ein grundlegendes Scheitern an. Ingeborg Rakete Dombeck, Scheidungsanwältin in Berlin. Ihr Heiratsantrag im Stern. Trauen Sie sich. In der übernächsten Ausgabe des Stern, Erscheinungsdatum 11. Juli 2019, stellen wir eine Heftseite für einen ganz persönlichen Heiratsantrag zur Verfügung. Bewerben Sie sich jetzt. Was wir von Ihnen brauchen? Eine E-Mail an heiratsantrag@stern.de mit Ihrem Namen sowie 1-2 Bildern von sich und Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Und natürlich Ihre Liebesgeschichte in einigen Sätzen. Wo haben Sie sich kennengelernt? Was lieben Sie an Ihrem Partner, Ihrer Partnerin? Was macht Ihre Liebe besonders? Sollte sie der oder die Glückliche sein, wird die Redaktion Ihnen bei der Gestaltung der Seite behilflich sein. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Einsendeschluss ist der 4. Juli 2019. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10 BIC WELADE 8LXXX